immer gleich, weil sonst jetzt könnte es knapp werden mit der Zeit. Also Sie wissen, 20 Minuten grundsätzlich Diskussion, 20 Minuten Vortrag, wir brauchen jetzt nicht 30 Minuten, 30 Szenen, das soll vielleicht sein. Sebastian Kessel braucht nicht groß vorzustellen, in Wien kennt man ihn hier. Er hat jetzt die Masterarbeit kürzlich, oder die Diplomarbeit kürzlich abgeschlossen im letzten Jahr und ist jetzt im Doktoratsstudium. Du arbeitest im Bereich Pragmatismus, Neopragmatismus vor allem.
Und heute nicht.
Heute nicht. Und ja, ich freue mich auf den Vortrag, wie ich die Metaphilosophie sehe.
Danke. Guten Morgen und vielen Dank fürs Kommen um diese unchristliche Uhrzeit. Ich habe gemerkt, dass dieser Talk den Untertitel, einen erklärenden Untertitel benötigen würde, der da laufen sollte, ein Versuch mit Friedrich Weismann, um vielleicht zu erklären, worum es ungefähr gehen wird. Fangen wir an. Ich habe vier Teile. Zuerst in einer Hinführung werde ich kurz darstellen, was für mich das Problem war, also was den Talk ausgelöst hat. Dann werde ich versuchen, in dem zweiten und dritten Kapitel von Friedrich Weismann zwei Teile aus seiner Philosophie herauszunehmen und sie im vierten Teil so miteinander zu verbinden, dass sich mein Ausgangsproblem löst. Und wie sieht dieses Ausgangsproblem aus? Fangen wir an. Ich habe einen Text gelesen von Weismann, der den Titel trägt, wie ich die Philosophie sehe. Und das war der letzte Text, den er zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Das war 56 und 59 ist er gestorben. Und da sind mir zwei Besonderheiten aufgefallen. Das erste ist die Schlusspassage, die da lautet, also die letzten philosophischen Worte von Friedrich Weismann waren: Philosophie ist dazu da, gelebt zu werden. Was in Worte gefasst wird, stirbt. Was in Werke gefasst wird, lebt. Und eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass er in diesem philosophischen Text sagt, dass man in der Philosophie nichts beweisen kann. Kein Philosoph hätte je etwas bewiesen, weil Prämissen fehlen, die alle teilen, und man braucht aber Prämissen, um über logisch stringente Argumente zu Konklusionen zu kommen, wo dann alle sagen, ja, stimmt, muss ich zugeben. Wenn ich die Prämissen habe, muss ich das zugeben. Und ich sage, das geht in der Philosophie. Jetzt haben sich mir zwei Fragen gestellt. Zuerst zum zweiten von den jetzt behandelten Besonderheiten. Versucht er da nicht zu beweisen, dass es keinen Beweis gibt in der Philosophie? Also will er in der Philosophie die Prämisse vertreten, dass man keine Prämissen haben sollte? Wenn ja, ist das ja wohl selbstwidersprüchlich. Morgen. Und das Zweite ist, wie kann Weismann in diesem Text, in diesem philosophischen, in dem er quasi laut seiner eigenen Aussage stirbt, worum es geht, wie kann er da schreiben, dass man Philosophie leben soll? Das ist ja auch ein bisschen bei Wittgenstein, Philosophie als Tätigkeit, alles gut und schön, und das schreibt er uns die ganze Zeit in Büchern. Da scheint auch ein Widerspruch zu sein. Und ich versuche diese beiden Fragen jetzt zu beantworten, und meine Antwort wird ungefähr so ausschauen, dass ich sage, dass Weismann, Wittgenstein und Schlick, seine beiden großen Lehrerfiguren, unter deren überlangen Schatten er heute noch steht, denen folgt er insofern, als dass er Philosophie als Tätigkeit, also eine Sammlung von Handlungen auffasst. Aber meine These wird sein, dass er weitergeht als die beiden, weil für Weismann und Schlick, für Wittgenstein und Schlick, lag ja die Handlung und die Tätigkeit darin, Begriffe zu klären oder zumindest übersichtlich darzustellen. Und für Weismann sind die Handlungen anderer Natur, nämlich die Ausbildung des eigenen Selbst, werde ich vertreten. Also Philosophie ist nicht eine Suche nach Klarheit oder Wahrheit, sondern eine andauernde kreative Neu- und Selbstbeschreibung, werde ich zumindest vertreten, diese These. Gut, wie geht sich das aus? Jetzt versuche ich meine Antworten quasi im Nachhinein plausibel erscheinen zu lassen. Der erste Teil ist dafür, dass ich darstelle, was Weismann über das Selbst gesagt hat. Dazu beziehe ich mich auf einen Text, der ungefähr in den 1940ern entstanden ist, das weiß man nicht genau, um 1945 herum circa, aus dem Nachlass herausgegeben von Joachim Schulte, das nennt sich heute Wille und Motiv. Und darin untersucht er, was es mit dieser Sache auf sich hat, die man menschlichen Willen nennt. Und da kommt er unterwegs drauf, dass es, im 10. Kapitel kommt er dann drauf, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen dem, was man Willen nennt, und dem, was man Ich nennt. Und ich deute Weismann, also ich würde sagen, es bietet sich sehr an, es denkt sich an etwas drauf, weiß man so zu deuten, dass ein früher Vertreter einer These des Narrative Self ist. Aber warum sagt er jetzt, also er vertritt die These, dass es nicht, dass Introspektion, dass man keinen eigenen, keinen privilegierten Zugang zum eigenen Selbst über Introspektionen oder sowas hat, sondern dass man sich die Geschichte des Menschen anschauen muss, wenn man etwas über sein Ich herausfinden möchte. Wieso? Das hat damit zu tun, sagt er, dass Wille wie auch Ich unscharfe Begriffe sind, wie er das nennt, also sie sind unabgeschlossen und das hängt damit zusammen, dass es zumindest, also er beschreibt zumindest nur drei Arten gibt, wie sich etwas in meinen Willen hineindrängen kann, also drei Richtungen, in die mein Wille quasi unscharf wird und damit auch mein Ich. Das ist erstens und am prominentesten, dass sich ein fremder Wille in mich hineindrängt. Das macht er mit Freuds Schirmbeispiel. Also ich kriege einen posthypnotischen Befehl, ich soll da in einem geschlossenen Raum, wenn jemand hustet, einen Schirm aufspannen. Gut, passiert und ich spanne den Schirm auf und ich weiß nicht, dass ich unter Hypnose stehe und man fragt mich, warum hast du den Schirm aufgespannt und dann sage ich, ich wollte schauen, ob er ein Loch hat oder sowas. Und da sieht man jetzt, dass Motive, die Angabe von Motiven für Willenshandlungen sehr oft eine Rationalisierung im Nachhinein sind. Und weil man sagt, man kann durch Introspektion nicht ausschließen, dass man nicht unter Hypnose steht zum Beispiel. Es gab diesen, also dieser Mensch, der da unter Hypnose steht, hat keinen introspektiven Unterschied zwischen Hypnose und Nicht-Hypnose. Erst wenn man ihm sagt, bist unter Hypnose gestanden, dein Motiv eine Rationalisierung, erst dann kann er das merken quasi. Eine zweite Art, wie sich was in mein Ich hineindringen kann, sind Vergangenheit und Zukunft. Vergangenheit auf zwei Formen, auf zwei Arten. Klar, wenn ich jetzt nicht ausschließen kann, dass sich ein fremder Wille in mich hineindringt, wie kann ich es in der Vergangenheit? Und wo sich ganz offensichtlich ein fremder Wille in mich hineingedrängt hat in der Vergangenheit, war in der Erziehung. Nicht? Das habe ich auch nicht aus mir selbst geschöpft. Und in die Zukunft ist klar, was weiß ich schon, was ich morgen mache. Also das ist sehr straight. Und dann gibt es einen Text, der aus fast derselben Zeit ist, 1953, Philosopher Lucet Kafka. Und da beschreibt Weismann, wie das eigene Ich gegen, wie er schreibt, gegen das Unterbewusste unscharf wird. Das sieht er in den Kafkaschen Texten, sieht er das verwirklicht. Und das drängt sich quasi auch in mein bewusstes Ich hinein. Gut. Wenn ich jetzt also nicht durch Introspektion entscheiden kann, ob eine Willenshandlung genuin aus mir stammt oder ob sich etwas Fremdes in mich hineingedrängt hat, macht dann der Begriff von Ich oder Wille noch überhaupt einen Sinn, fragt Weismann. Und er sagt, ja, man kann es zwar nicht durch Introspektion entscheiden, aber, möchte ich zitieren, was entscheidet, ist eher die Beobachtung, dass die Handlung nicht recht zu dem passt, was ich sonst tue, dass sie sich nicht gut in die Art meines übrigen Verhaltens einfühlt, dass sie irgendwie herausfällt, dass sie etwa Züge aufweist, die nicht genügend motiviert sind und einer kritischen Prüfung nicht standhalten. Kurzum, was entscheidet, sind Gründe, die weit über das hinausgehen, was ich unmittelbar erlebe, in dem Augenblick, da ich jene Handlung ausführte oder was ich kurz nachher erinnere. Wir haben also, wir können festhalten, Motive sind oft eine Rationalisierung im Nachhinein. Und um das zu erkennen, muss ich mir die ganze Geschichte, also wenn es jetzt um mich geht, muss ich mir meine ganze Geschichte ansehen und nicht nur einzelne introspektive Episoden. Und da ist eben die Narrative Self-These, die harte These, dass man auch sich selber nur über solche Geschichten zugänglich ist und nicht über irgendwelche introspektiven besonderen Zustände. Und das ist ja, das hat Wittgenstein auch in einer ähnlichen Weise gesagt, aber bei weitem nicht so klar, kommt mir vor, wie Weismann, und auch er hat das nicht so hart durchgezogen. Gut, wovon handeln diese Geschichten jetzt? Um eine unschöne Wortwiederholung einzubauen, von Handlungen. Nämlich Handlungen sind für Weismann der Ort, wie er schreibt, wo das Ich in die Außenwelt übergeht, wo es quasi fest wird. Denn, möchte ich wieder zitieren, in dem Augenblick vor der Entscheidung bin ich sozusagen unfertig. Etwas in meinem Wesen ist noch offen und formt sich erst in der Entscheidung. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Arten von Handlungen, die Weismann bespricht. Das sind die ich-geladenen Handlungen und die nicht-ich-geladenen Handlungen. Also wenn ich heute Morgen aufgestanden bin und das erste einen Kaffee getrunken habe, dann ist diese Handlung nicht ich geladen, weil das mache ich jeden Morgen und das ist ja wirklich also nicht sehr beeindruckend. Und ich geladene Handlungen sind zum Beispiel, wenn mein Mentor 1936 von einem Wahnsinnigen erschossen wird und die Nazis kommen, soll ich nach England gehen oder nach Amerika? Also das ist diese Handlung, diese Entscheidung hat einen großen Einfluss auf mein Selbstbild. Und ob ich heute in der Früh meinen Kaffee getrunken habe, nicht. Wobei natürlich auch solche nicht ich geladenen Handlungen wichtig sein können, weil wenn ich einmal in der Früh einen Kaffee trinke nach dem Aufstehen und dann von mir sage, ich bin einer, der immer seinen Kaffee trinkt, nachdem er aufgestanden ist, sonst kann ich nicht mit Menschen kommunizieren, stimmt auch nicht zusammen. Aber für die Ausbildung des Selbst, jetzt einmal, sind diese ich geladenen Handlungen wichtiger. Möchte ich wieder zitieren. Wenn man eine Handlung nun von außen betrachtet, etwa auf ihren sozialen Wert hin, so sieht man sie nie als das, was sie dem Handelnden selbst bedeutet, als ein Stück seines Schicksals. Das wird dann später noch wichtig werden. Wir können also bis jetzt festhalten, für dieses Kapitel, dass bei so ich geladenen Handlungen, also bei solchen Entscheidungen, dass ich um eine Facette reicher wird. Es wird ein Stück meines Ich fest quasi. Ich kann mehr Sätze über mich sagen quasi. Und Weismann hat jetzt ein Bild in Video und Motiv, mit dem er das versucht anschaulich zu machen. Das ist die Wolke. Und also das Bild, das ist meine Schuld, also das kann man jetzt nicht Weismann anlasten, aber damit habe ich versucht, mir das anschaulich zu machen. Das sind diese verschiedenen Schichten meines Wesens oder Seins, wie er das nennt. Und jede dieser Schichten ist unscharf und einer Wolke gleich, die veränderlich ist. Und willebewusstes Ich, unbewusstes und unbewusst. Aber mir hilft dieses Bild jetzt nicht so mörderisch, deswegen möchte ich ein anderes Bild vorschlagen, das ich jetzt benutzen werde. Und das wird, also das ist, da geht es um Vogelperspektive, ja, also das sieht man von oben. Dass man das Ich sieht als Planken, die über einen Sumpf gelegt werden. Wenn einem die Metapher nicht gefällt, soll man sich jetzt jedes Mal bitte denken, Web of Belief und Verknüpfungen statt Sumpf und Planken. Also das ist ziemlich geil. Weil damit kann ich alle Unschärfen erfassen und auch wie sich die drei Ebenen, die sich in mein Ich hineindrängen, klar, bin ich es immer, der Planken, also lege ich die Planken dorthin, wo ich hin möchte, oder wer andere in mir, Vergangenheit und Zukunft, Vergangenheit, ich habe nie alle Planken gleichzeitig im Blick, Zukunft, was weiß ich, wo ich Planken hinlegen werde, und das Unterbewusste ist der Sumpf selber, der in eine unergründliche Tiefe hat, aber nichtsdestoweniger durch seine Struktur es ermöglicht, bestimmte Orte als Plankenpunkte festzulegen und andere nicht. Und zwei Sachen, die ich mit dem Bild besser erfassen kann, nämlich ich geladene Handlungen sind solche, wo man neue Planken legt und nicht ich geladene, da geht man quasi nur einen Weg, wo schon eine Planke liegt. Und was ich auch besser erfassen kann, ist, dass das Ich größer wird, sich ausdehnt, wächst mit der Zeit. Das geht mit der Wolke auch nicht so schön. Quasi. Gut, damit zu Weismanns Sicht der Philosophie, die er eben in Wie ich die Philosophie sehe, darlegt. Und da, das mache ich jetzt eher programmatisch, da vertritt er die These, dass die Frage danach, was Philosophie ist, unabschließbar ist. Und das ist gut so, sagt er. Und er eben als logischer Positivist räumt jetzt einmal mit dieser Vorstellung auf, dass die logische Analyse, also die Begriffsklärung, das Nonplusultra in der Philosophie ist. Er sagt, das ist ja, das ist ganz nett, das ist wichtig und so, aber es ist bei weitem nicht das, worum es in der Philosophie gehen sollte. Es ist ein Aspekt, aber nicht der zentrale. Denn, wie er schreibt, wenn man diesem Traum der Klarheit anhängt, wird man so Sachen sagen, wie der Philosoph behandelt Fragen wie eine Krankheit, was er Wittgenstein tatsächlich geschrieben hat. Und Weismann möchte sagen, Fragen sind keine Hindernisse, sondern eher Wegweiser, die neue Gebiete führen können. Gut, warum ist jetzt logische Analyse, warum reicht das nicht? Also möchte ich zitieren, wie ich die Philosophie sehe. Ich will sagen, Sprache ist formbar, fügbar dem Ausdruckswillen, sogar um den Preis der Unklarheit. Hätten die logikerfreie Bahn, so würde die Sprache so klar und transparent wie Glas werden, aber auch so zerbrechlich wie Glas. Welchen Vorteil hätte es, eine Glasaps zu machen, die im Augenblick des Gebrauchs zerbricht? Da sieht man schon, weiß man bei der Ansicht, dass Sprache ein viel zu vielschichtiges und komplexes System ist, als dass man es in eine Form hineinpressen kann quasi. Da ist ein Stichwort, die zwei Begriffe, die Weismann berühmt gemacht haben, quasi die Porosität der Begriffe, Open Texture in Englisch, und systematische Ambiguität. Also diese zwei, unter anderem diese zwei Phänomene machen die Hoffnung auf Klarheit zunichte, sagt er jetzt. Gut, und aus dieser Offenheit folgt die eingangs erwähnte These, dass sich in der Philosophie mit Argumenten nichts beweisen lässt, weil die Beweglichkeit der Sprache es verhindert, dass man Prämissen findet, die unbezweifelt sind, also wo alle sagen, gut, wenn es von mir aus ist gekauft. Nicht einmal bei transzendentalen Argumenten. Nicht? Und dann, sein Beispiel ist jetzt, dass man Frege nicht beweisen kann, dass Hilberts Axiomatik richtig ist. Und man kann auch das Gegenteil nicht beweisen, mit Quod erat demonstrandum am Ende. Das gibt es einfach nicht. Und das ist für mich jetzt, um ein bisschen auf den Titel hinzukommen, warum geht das nicht, quasi, ist für mich eine metaphilosophische Frage, nicht? Warum kann sich keiner da, also vor allem in einer Zeit, in der Texte gern mit einem Beyond beginnen, Beyond Realism and Anti-Realism oder Beyond irgendwas, da versuchen sich dann immer die Leute quasi, die versuchen hinauszugehen und sagen, ha, ihr habt da so eine Debatte, das ist lieb und so, aber eure Prämissen, die sind falsch, nicht? Deswegen macht sie diesen Fehler. Und die zwei Gruppen in der Debatte können sagen, wenn du es glaubst, aber niemand sagt dann, jetzt sehe ich es auch. Also dass man kann sich nicht aus diesem Spiel hinaus katapultieren, indem man einfach sagt, ja, jetzt die falschen Prämissen. Also man versinkt quasi immer wieder zurück in den Sumpf, aus dem man hinaushüpfen möchte. Hier. Warum ist das der Fall? Quasi? Das ist jetzt, finde ich, die metaphilosophisch interessante Frage. Was jetzt Weismann sagt, das Einzige, was dem Frege helfen kann, ist eine Diskussion. Also kein Text, den man ihm vorlegt und dann am Ende muss er zugeben, dass Hilbert recht hat, das wird nicht passieren, aber eine weiterführende Diskussion mit Frege, und da sieht man schon, dass Weismann eher Hilbert zugeneigt war, wenn er mit Frege diskutieren wollte, aber nicht mit Hilbert. Und da sagt er dann, in dieser Diskussion könnte man Frege dazu bringen, das ganze Gebiet der Logik neu zu sehen. Und nur dann würde er zustimmen, dass Hilbert vielleicht einen Punkt hat. Und Sehen ist auch Weismanns Schlüsselbegriff in der Philosophie. Das ist für ihn das Zentrale, das Wichtige, das Interessante, dass man in der Philosophie neue Aspekte sieht. Also ähnlich wie Wittgensteins Aspekt sehen natürlich. Und diese Aspekte sind vorher, also die kann man nicht suchen, weil man nicht weiß, wonach man sucht, weil man erst nachdem man den neuen Aspekt gesehen hat, weiß, was man hier gefunden hat quasi. Gut. Jetzt zu meinem eigenen Teil quasi. Jetzt, es gilt noch ein paar Grenzen zu überschreiten heute. Mir haben sich jetzt bei Weismanns Philosophie auseinandersetzen zwei Fragen gestellt. Also wenn er das über Philosophie sagt, er erklärt zwei wichtige Dinge nicht. Nämlich, wieso ist Sprache so formbar und widersetzt sich der Offenheit, der Klarheit? Also wieso hat sie diese Offenheit? Und wieso können sich menschliche Denkweisen so verändern, dass neue Aspekte überhaupt gesehen werden können? Diese zwei wichtigen Fragen erklärt er nicht. Jetzt kommt meine These quasi, dass ich deswegen, also die Antwort auf die zwei Fragen ist deswegen, weil die Philosophie in ihrer Formbarkeit und Offenheit die Formbarkeit und Offenheit des menschlichen Selbst widerspiegelt. Also in der diese beiden Themengebiete, also von Kapitel 2 und 3, hängen für Weismann sehr eng zusammen, meiner Ansicht nach. Und wenn Weismann jetzt also über die Unabgeschlossenheit des Ich spricht und darüber, dass es keine Beweise gibt, wie man richtig philosophiert, spricht er damit auch, also da spricht er damit darüber, dass er über das Ich spricht, auch über die Aufgabe und Grenzen, was man in der Philosophie anstellen kann und was nicht. Dafür habe ich vier Argumente für meine These, dass diese beiden Gebiete sehr nah zusammen sind, für Weismann. Das erste Argument ist, er hätte ja diesen für logische Positivisten seiner Zeit sehr standardmäßigen Titel wählen können, was ist Philosophie? aber hat nicht diese metaphysische Was-Ist-Frage gestellt, sondern der Titel lautet eben, wie ich die Philosophie sehe. Und da sind ja alle drei Begriffe beisammen, die wir bis jetzt durchexerziert haben. Dass Weismann scheinbar als Person einen neuen Aspekt an der Sache Philosophie gesehen hat und sich dessen bewusst war. Zweites Argument, Weismann betont beim Thema Ich und beim Thema Philosophie, die durchaus zentrale Themen sind in seinem Werk, betont er wiederholt die Formbarkeit, Unabgeschlossenheit und Offenheit. Und diese Formbarkeit fällt nicht zusammen mit dem, was er Porosität nennt oder systematische Ambiguität, sondern das ist eine andere Art von Offenheit quasi. Aber darauf kann ich jetzt zeitmäßig nicht eingehen. Drittes Argument möchte ich mit einem Zitat beginnen. Obwohl es einem Außenstehenden so erscheinen mag, als würde der Philosoph alle möglichen Argumente hervorbringen, ist dies nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist, dass er die Dinge von einem neuen Blickwinkel aus gesehen hat. Argumente werden nur nachträglich zur Unterstützung dessen, was er gesehen hat, bemüht. Das erinnert doch ganz klar an, Motive sind oft eine Rationalisierung im Nachhinein. So könnte man eben sagen, Argumente in der Philosophie sind oft ein Versuch im Nachhinein, was glaubwürdiger darzustellen, was man gesehen hat. Quasi also diesen Aspekt, den man gesehen hat. Und viertens, das erklärt quasi, wie es möglich ist, diesen neuen Aspekt zu sehen. Dadurch, dass man sein Ich erweitert, also neue Planken legt, quasi sieht man dann das Gebiet aus einer neuen Richtung und kann dadurch auf dasselbe Gebiet einen neuen Blick erhalten und einen neuen Aspekt sehen. Da gibt es also so Statuen aus der Renaissance, glaube ich, wenn man die aus einem bestimmten Blickwinkel sieht, ergeben sie ein Viereck und aus einem anderen Blickwinkel schauen sie aus wie ein Dreieck und solche Späßchen. Also das habe ich mir dabei gedacht ungefähr, das hatte ich vor Augen. Gut, jetzt möchte ich noch schnell versuchen, die Eingangsfrage zu beantworten. Und ich vertrete also die Ansicht, dass Weismann hier nicht die Prämisse hat, dass man keine Prämissen haben soll. Weil für ihn Philosophie nicht das Aufstellen des Theoriegebäudes ist. Und nur in solchen Theoriegebäuden geht man von sicheren Prämissen mit Argumenten auf Konklusionen über, die dann alle kaufen müssen. Sondern es geht für Weismann um das Sehen neuer Aspekte. Gut, könnte man jetzt sagen, das kommt auch nicht aus dem Sumpf heraus, aus dem er kommen möchte, weil er hat sehr wohl Theorien, nämlich darüber eine Theorie, was Philosophie ist, wie man das sehen sollte, eine Theorie über das Selbst, und die versucht er dann so zu verknüpfen, dass es irgendwie glaubwürdig ausschaut. Also versucht er nicht, hier selber seine Metaposition einzunehmen, von der ich nicht vorher gesagt habe, dass sie wieder zurück in den Sumpf rutscht, kann man sagen. Wenn man das sagen möchte, dann hilft mir jetzt quasi in meiner Auslegung dieser Schlusssatz von Weismann, eben was in Worte gefasst wird, stirbt, was in Werke gefasst wird, lebt. Wir haben schon gehört vorhin in diesem Zitat, dass Weismann geschrieben hat, dass die eigenen Handlungen, in denen das Ich ja fest wird, als Stück des eigenen Schicksals einen besonderen Stellenwert haben. Und eine bestimmte Art solcher Handlungen, eine, die für Weismann zum Beispiel zentral war, war es, philosophische Texte zu schreiben. Das heißt, seine Überzeugungen in Worte zu fassen. Und das möchte ich jetzt, also jetzt kommt wirklich die Grenzüberschreitung, das möchte ich jetzt erklären mit zwei literarischen Zitaten, eines ist ein theologisches, gut, nämlich dieser zentrale Satz aus Max Frischs Mein Name ist Elgantenbein: Ein Mensch hat eine Erfahrung gemacht und nun sucht er eine Geschichte zu seiner Erfahrung. Und das kann man ja für Weismann für diese Zwecke gut übersetzen in: Ein Mensch hat einen Aspekt gesehen und nun sucht er Argumente zu dem Aspekt. Und das zweite Zitat ist, wird Martin Luther zugeschrieben: Hier stehe ich und kann nicht anders. Und das könnte man für Weismann, also mit seinem Text dann wirklich ernst, also wirklich wörtlich nehmen. Hier in diesem Text stehe ich. Das ist ein Teil meines Schicksals. Ich kann nicht anders, als das für richtig zu halten. Nicht? Damit möchte ich also sagen, dass die eigenen Texte, die man selber geschrieben hat, als ein Teil des eigenen Schicksals und als Handlungsansammlung für einen selbst einen anderen Stellenwert haben als fremde Texte. Weil für uns heute, wir können, wie ich die Philosophie sehe, von Weismann sehen, aha, interessant, naja, ein bisschen verwirrt, aber ganz nett, zurück damit ins Buchregal. Für uns sind das dann quasi tote Worte. Aber für Weismann war es tatsächlich ein Teil seines Lebenswerkes und damit metaphilosophisch ausgenommen von einem normalen Schriftkanon quasi. Ja, ich weiß nicht, ob sich das am Ende alles ausgeht, also jetzt sind wir am Ende, und ob sich das alles ausgeht wirklich. Ich weiß nur sicher, dass ich kein logisch stringentes Argument vorgebracht habe, dass aber vielleicht hier ein Aspekt aufgetaucht ist, der es interessant ist, der es wert ist, weiter diskutiert zu werden. Und jetzt kann mir nur noch die Diskussion helfen.
Ja, das sind sehr gute Zeit eigentlich. Wir haben 15 Minuten Zeit für die Diskussion. Das ist sehr aufschlussreich, also ich glaube, das wird eine spannende Diskussion. Bitte.
Also ich denke nicht, dass klar.
Also ich muss mich zuerst entschuldigen, weil ich später habe ich erfahren, dass der Wiener Stadtplan zu überschauen ist irgendwie schwieriger. Da fällt man schnell in so einen Schatz rein. Jetzt habe ich gerade verpasst, den Anfang des Vortrags, haben Sie da einen Begriff der Metaphilosophie?
Na, das war in dem Teil, wo ich eben dieses die Frege-Hilbert-Debatte, also wo ich eben kurz... Ich muss nämlich sagen, wie ich mir den ganzen Talk überlegt habe und den Titel, ging es noch in eine andere Richtung. Und ich habe dann beim Ausarbeiten des Vortrags gemerkt, das schaffe ich nicht in 25 Minuten. Deswegen ist der Titel ein bisschen, muss ich zugeben, leider auf der Strecke geblieben. Das mit der Metaphilosophie wäre vielleicht die letzten zwei Folien gewesen, circa mit dem, dass die eigenen Texte doch aus dem Fein und aus dem Sumpf hinauskommen quasi. Aber das habe ich, also das konnte ich leider nicht sehr ausarbeiten.
Das würde mich am meisten interessieren.
Und mich auch.
Aber ich selber meinen Vorschlag Antwort zu geben, aber letztlich die Frage, ob wir da nicht in Sumpf nach tiefer reinrutschen.
Sie für sich nicht.
Das ist ja schon interessant zu überlegen. So, es gibt den Wittgenstein zum Beispiel abgelehnt. Das ist eine Metaphysik eigentlich möglich.
Ich würde sagen, Wittgenstein hat gemeint, nicht so, wie man es herkömmlich betreibt. Nicht? Also eben, das ist ja schon die Schlusspassage im Traktatus. Aber dass sich Metaphilosophie zeigen kann, quasi, hätte er, glaube ich, gesagt. Aber da, ich möchte jetzt nicht den Wittgenstein-Exegesen verlieren, das ist mir zu gewagt.
Es gibt aber einen Text von Richard Rasch,
ja, den Namen, der sagt
man so. Der ist auch so, wie gesagt, hat etwas so zu diesem Thema geschrieben. Das heißt Philosophie, Philosophie. Der ist sehr verwirrt. Auf Weismann, auf Wittgenstein. Da gibt es auch Leute für Sie. Okay. Für mich.
Danke für den Hinweis.
Wir haben noch eine Frage. Ja, von mir. Und zwar, ich habe jetzt eine Frage. Die Frage lautet, was heißt dann gemeinsam philosophieren oder gemeinsam diskutieren? So wie es du dargestellt hast, also philosophieren heißt vor allem darum, neue Aspekte zu sehen, die dann nachträglich argumentiert werden, dass es dann um eine Ausbildung des Selbst geht und so das eigene Schicksal, also so im Denken, im Niederschrift, also in der Niederschrift hervorgehoben wird. Aber vor dem Hintergrund möchte ich fragen, was heißt es dann, wenn wir beide uns jetzt unterhalten, wenn du jetzt deine eigenen Erfahrungen gemacht hast und den Versuch da dein eigenes Selbst ausgebildet hast, und das für mich ebenso gilt, jedoch in einer anderen Weise, was passiert dann, wenn wir uns miteinander philosophisch austauschen?
Da passiert ungefähr, also leider nicht auf dem Niveau, aber ich würde sagen, es passiert ungefähr so, als wenn Frege und Hilbert miteinander diskutieren, eigentlich nicht auf dem Niveau, aber dass man andere Menschen ja dazu bringen kann, quasi auch Gebiete neu zu sehen. Die Frage ist natürlich, man kann nie sagen, ja, aber mein Gebiet ist das Richtige und deins ist falsch, aber hier stehe ich und kann nicht anders. Nicht? Da wird man dann versuchen, kommt mir vor, mit dem anderen, also dass man mit dem anderen wirklich kommunizieren kann, mit ihm auf einer, also dass man mit ihm versucht, auf einer Ebene zu sein und Missverständnisse klarzustellen, so dass man die beiden Geschichten, die in der Diskussion, die hier in Diskussion sind, zumindest sich annähern und sich gegenseitig verstehen können. Also dass ich in meine Geschichte einbauen kann, dass es Leute gibt wie dich, die eine ganz andere Position vertreten oder sowas, und dass ich mein Selbstbild so weit kohärent halte, dass ich nachher immer noch sagen kann, was ich sage, quasi.
Und wie geht es dann? Was ist das Ziel? Ich meine, von Wahrheit denke ich, müsst ihr immer sprechen. Also auch irgendwie von, dass es jetzt eine Position gibt, die wahr ist und die verbindlich ist. Also ich nehme an, das würdest du ja jetzt also worum geht es dann in der Philosophie
eigentlich? Naja, was ist zum Beispiel das Ziel von Literatur? Also, weil das ist auch ein Aspekt, den ich leider nicht gut, den ich nicht einbauen konnte der Zeit wegen, dass niemand irgendwie genau beleuchtet hat, warum der späte Weismann anfängt, mit literarischen Werken zu argumentieren. Also er kommt dann mit Raskolnikow und viel Musil und Kafka eben und warum diese, also ich glaube, dass dann Philosophie, wenn man das ungefähr macht, in die Nähe zur Literatur rückt, quasi, die das eigene Erleben auch bereichern soll. Und das schreibt ja schon Schlick, dass die in 1936 ist das, glaube ich, wo er schreibt, dass es der Literaten darum geht, das Erleben zu bereichern. Und dass diese Aufgabe, das Erleben zu bereichern, sagt nämlich der Schlick schon, die unendlich viel wichtigere Aufgabe ist, als Erkenntnis zu fördern. Und ich glaube, dann geht es hier in der Philosophie, so gesagt, darum, das Erleben zu bereichern, würde ich sagen.
Und auch gar nicht nur so, also wenn ich, du sagst, du hast das jetzt verwiesen, wirklich auf die Literatur, dann sagst du mal, von der Literatur her geht es das Leben zu bereichern, aber jetzt nicht um Erkenntnis. Und dem setzt jetzt rüber in die Philosophie. Das würde dann auch heißen, dass man das einen Erkenntnisanspruch geben würde und sagen, na, es geht eigentlich jetzt gar nicht um Wissenschaft oder irgendwelche Grundfragen der Wissenschaft oder des Denkens, sondern dass man sagt, es geht einfach um eine so eine, ich überziehe es mal ein bisschen, eine unterhaltsame, eine anspruchsvollere, sublimere Form der Unterhaltung, das Leben zu bereichern. Das
ja, so wie man, so kann man auch Naturwissenschaft beschreiben. Also, vor allem, das war ja das ist ja quasi der Witz daran, dass eben es nie Prämissen gibt. Man kann sich nie in der Philosophie darüber einigen, was jetzt als Erkenntnis gibt und was nicht. Viele sagen, alles, was Wittgenstein herausgefunden hat, großartig, that's it. Also da sind die Erkenntnisse zu Hause, werden Kant und so. Und dann gibt es andere Leute, die sagen genau das Gegenteil und keiner kann sich irgendwie dem anderen als überlegen darstellen. Also da kommt es immer darauf an, welche Prämissen man es wahr anerkennt oder es richtig.
Bitte.
Ja,
ich habe eine kleine Frage, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es eine gute Frage ist. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du einerseits, dass die, also hast du gerade gesagt, du hast wegen deinem Finger gehoben, dass die Philosophie das Erleben bereichern soll. Dass die Philosophie uns dazu hilft, neue Aspekte zu sehen. Gleichzeitig hast du andersrum gesagt, dass die Erfahrung oder das einen neuen Aspekt gesehen zu haben, das ist, was die Philosophie nachträglich rationalisiert. Also die Philosophie gibt dann Argumente, die uns irgendwie rechtfertigen, von dieser Erfahrung zu sprechen, die wir vorher gehabt haben. Also insofern wollte ich gewissermaßen einfach nur mal nachfragen. Wie ist denn überhaupt eigentlich ist möglich? Also hast du irgendwie die Vorstellung darüber, wie es möglich ist, dass man neue Aspekte sieht oder wie man neue Erfahrungen macht?
Da ist eben wichtig, dass Argument in der Philosophie eben nicht dasselbe heißt wie Argument in der Physik zum Beispiel. Für mich kann ich mir das so vorstellen, dass ich eben Philosophie zum Studieren angefangen habe und dann habe ich bestimmte Texte gelesen und auf einmal habe ich an der Philosophie einen neuen Aspekt sehen können, den ich vorher nicht sehen konnte quasi. Aber ich kann nicht rekonstruieren, warum das passiert ist oder wie genau. Und ich kann auch nicht sagen, dass es deswegen passiert, weil ich jetzt das Licht der Wahrheit erblickt habe und das ist so und so und dort ist die Wahrheit und jetzt sagen alle, jetzt wo du es gesagt hast, nicht also dieser platonische Traum in den Dialogen, wo der Sokrates irgendwas sagt und dann sagen alle, ja super, klar, alles klar, so wird es nicht funktionieren mit den philosophischen Argumenten. Ich weiß nicht, es war jetzt, glaube ich, auch eine schlechte Antwort.
Aber war auch eine schwierige Frage.
Ich habe keine
Möglichkeit, neue Erfahrungen.
Okay,
wir haben
noch eine Frage. Eine kurze Erklärungsfrage, wie weiß man die Introspektion bewertet? Also er sagt ja offensichtlich, sowas ist nicht möglich, man muss sich die eigene Geschichte anschauen, um irgendwas über das eigentlich zu erfahren. Aber dann hast du in der Mitte irgendwann das Zitat gebracht, dass wenn man eine Handlung von außen betrachtet, nach den sozialen Werten zum Beispiel, ist es was anderes als, oder würde der Handelnde selbst irgendwie anders bewerten? Also wie passt das genau zusammen?
Oder? Also ich wollte nicht sagen, wenn ich das gesagt habe, dass Introspektion keine Rolle spielt oder nicht möglich ist, sondern nur, dass Introspektion uns nicht dabei hilft, auszusondern, was jetzt genuin aus mir ist und was nicht. Nur das. Und das Zweite, ich glaube, es ist einsichtig, dass wenn man sagt, ich habe heute einen Kaffee getrunken in der Früh und du hast heute einen Kaffee getrunken in der Früh, dass der erste Satz was für mich was anderes bedeutet. Nicht? Weil, also mehr nicht. Also that's all. Quasi.
Ja, noch eine Frage. Ich werde die Serie suchen.
Okay, na, ich hätte nur eine kurze Frage, wie weit die Metapher von dem Sehen dann wirklich geht oder funktioniert. Und zwar ganz speziell auf die Liebe-Frege-Debatte. Also wenn man jetzt sagt, naja, der Frege sieht die Logik anders als die Liebe, dann ist ja vorausgesetzt, dass die irgendwie beide unabhängig von ihren Systemen einen Blick auf irgendwas, was Logik heißt, was außerhalb ihrer Systeme ist, haben oder was das Ganze, was sie tun, irgendwie umfasst. Also inwiefern kann man das so sehen, weil eigentlich bauen die ja nur beide ein anderes System auf und dann reden die vollkommen aneinander vorbei, was diese Systeme können. Und inwiefern kann man jetzt sagen, der eine sieht die Logik anders? Das fände ich ein bisschen.
Ich glaube nicht, dass ich wollte nicht sagen, es ist natürlich die Sehmetapher ist problematisch, das mit Brust. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es hier ein unabhängiges Ding namens Logik gibt und der eine steht links davon und der andere steht rechts davon und deswegen sehen sie zufällig was anderes. Das glaube ich nicht, sondern dass diese beiden Menschen einfach ganz unterschiedlich, also das kann man ja wissenschaftssoziologisch durchziehen, dass die beiden bei unterschiedlichen Leuten gelernt haben und dadurch unterschiedliche Aspekte gelernt haben, unterschiedliche Sachen an der Mathematik und Logik für wichtig zu halten und dass dieser Lernprozess, wo sich quasi eben die Erziehung, nicht wo sich was in sich hineingedrängt hat, dass der einen Einfluss darauf hat, welche Sachen man an der Logik für zentral erachtet und welche nicht und das, was man für zentral erachtet, einen Einfluss darauf hat, was man sonst so bereit ist zu sehen oder was man Logik als für hilfreich erachtet.
Okay, na gut, aber dann ist das nicht, ist die Sehmetapher jetzt nicht so fokussiert drauf, dass die da irgendwie ein.
Nein, keine Metaphysik, also keine Hinterwelt. Ne?
Also es ist. Achso, Sie haben sich. Wir müssen uns abhören. Dann sollten wir noch von hinten noch die Frage von Sie.
Nein, ich wollte noch fragen, also der Begriff der Introspektion, also wir haben ja gehört, also dass Introspektion an sich nicht ausreicht, um das Ich zu rekonstruieren oder zu konstruieren, weil also muss man das in den eigenen geschichtlichen Kontext und so weiter sehen und so weiter. Aber das ist ja natürlich das, was Introspektion oder erweiterte Introspektion macht, oder?
In einem, so wie weiß man den Begriff Introspektion fast nicht. Ja, was man heute natürlich, da hat sich die Debatte auch weiter bewegt. Aber für Weismann bedeutet Introspektion wirklich dieses innere Erkennen quasi, ob ich jetzt, dass ich eben aus mir heraus erkennen kann, ob ich den Schirm aufspannen wollte oder nicht. Und das kann ich aber, das kann ich nicht aus dem unmittelbaren Augenblick heraus, sondern, also beim Schirmbeispiel ist es ein bisschen schwer, aber es gibt ja so Situationen, wo man sich dann denkt, interessant, so handle ich normalerweise nicht, das war jetzt viel zu impulsiv. Nicht? Und dann, das ist für Weismann dann quasi ein Hinweis darauf, dass sich hier was hineingedrängt hat. Aber das, wenn man nur die Handlung selber, diese impulsive Handlung betrachtet, wird man nicht draufkommen, dass das irgendwie, also dass das vielleicht sich nicht genuin aus mir heraus entwickelt hat, sondern dass ich hier irgendwo irgendeinem unterbewussten oder fremden Willen nachgegeben habe.
Gut, man kann auch sagen, also, weil Sie es ja erwähnt haben, dass Handlungen also oft irrational oder irgendwie erscheinen mögen, also in der Außenwelt, aber sie zu begreifen sind, dass ein notwendiges Ergebnis des individuellen Schicksals, dass man so handelt. Ne? Und da könnte man auch sagen, also, das neue Beispiel ist ein bisschen esoterisch. Ne? Aber wenn man jetzt an der Rosenkern oder Persönlichkeitsstörung, glaubt man das tatsächlich, dass das Handeln nachträglich irgendwie rationalisiert werden und das ist irgendwie ein vollkommener Widerspruch steht. Ne? Das ist einfach merkwürdig, wenn man damit die Introspektion nicht weiterkommt, weil das unbewusste Konflikte sind oder in Charakterstrukturen, die gar nichts weiter verweisen.
Aber ja, und wenn man aber sagt, ich habe eine Neurose oder irgend sowas, dann ist das schon dann bettet man diese Erfahrung, die man gemacht hat, also das kann man mit diesem Frischzitat machen, dann hat man diese Erfahrung gemacht und dann bettet man die in eine Geschichte ein. Man macht sich eine Geschichte dazu, in der das Sinn macht quasi, weil man kann nicht, und mit einer, wie auch der Frisch dann sagt, man kann nicht mit einer Erfahrung leben, die keine Geschichte hat. Die kann man nicht als Teil von sich quasi anerkennen. Und wenn man dann sagt, das war nämlich aus dem Unterbewussten, das ist nämlich ein spannender Teil in diesem Kafka-Text, wenn man dann sagt, das war ein unbewusster Trieb oder so irgendwas, dann hat man das schon in eine bewusste Geschichte verfasst, um das erklärbar zu machen, und dann sagt aber dann ist das Unterbewusstwerden schon verschwunden, nicht? Weil dann ist schon wieder alles bewusst und ich habe es rationalisiert und so. Und deswegen kann ich, also das wäre ein spannender Aspekt gewesen, den ich leider der Zeit wegen auch nicht machen konnte, aber sobald man eine kohärente Geschichte darüber erzählen kann, hat man es quasi in sein Ich integrieren können, nicht? Weil dann kann man die Geschichte von sich als Neurotiker erzählen oder so.
Was ich auch gerne. Aber das kann man in der Regel nicht. Das ist dann unabschließbar und
Modell. Ja, ja, unabschließbar, genau.
Bei einer Persönlichkeitsstörung, also bei einer Charakternarose, bleibt es immer unbewusst, ne? Weil es sozusagen gar nichts Unbewusstes ist, sondern nur so.
Der macht sich dann andere Geschichten dazu, ja.
Okay, also eine Minute haben wir noch, einen weiteren haben wir noch, das sollten wir noch hereinbringen. Herr Markowitz, bitte.
Okay. Ja, ich würde eben die Vermutung aufstellen, dass der Weismann den Introspektionsbegriff von Wittgenstein hat und der von James, also das ganze Radikale, reinschauen muss, dass dann vielleicht mit der Handlung nicht ausgeht. Jeder Meinung nach, beider Meinung nach. Und wollte antworten auf, wie er sich das mit dem Sehen vorstellt, ist da wieder immer wieder die Beispiele ein, die auch von Wittgenstein gehabt hat, die Schäfer-Entdeckung, also die Notation von Schäfer, Schäfer-Stil. Und die Entdeckung der Alte gedacht hat, da ist so dieses Sehen sozusagen. Das sind dann wirklich sehr anschauliche Beispiele im wahrsten Sinne, weil du sozusagen tatsächlich auf dem Papier sehen kannst, was da passiert. Sozusagen sich da ein struktureller Unterschied abzeichnet mit der Zeit. Und ja, ich wollte.
Ja, haben Sie noch eine Frage? Weil wir müssen jetzt dann schließen.
Ja, schließen wir.
Dann schließen wir, oder wollen Sie ein Schlusswort?
Danke für die Strichsache, die ist mir entfallen.
Okay, gut, dann danke sehr
und ich danke.